Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Major Outcomes. Heute auf Deutsch. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wir sprechen heute über unter anderem Familienunternehmen, den deutschen Mittelstand. Und da dachten wir, ist es mehr als angemessen, auch mal wieder eine Folge auf Deutsch aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Dr. Maximilian Lude, den Geschäftsführer und Gründer von Philoneus, haben. Philoneus ist eine strategische Unternehmensberatung für Familienunternehmen, die sich unter anderem auf Innovation, Transformation und die Zukunft der Arbeit konzentriert. Wir sprechen gleich mit Max darüber, wie er in diese Welt kam, wie er zu diesem Themenbereich kam. Max, über die Arbeit bei Philoneus engagiert sich auch in der akademischen Welt, ist Gastprofessor und Dozent, unter anderem an der Polytechnischen Universität Mailand sowie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und über diese Arbeit hinaus inspiriert Max immer wieder auch einen Ausflug in Kulturgeschichte. Er begeistert sich für Marken, für Branding und eben unabhängige Familienunternehmen, wichtiges Thema für ihn. Er wird bezeichnet als Forscher, Innovationsagent, als Redner, als Gründer und aus eigener Erfahrung, auch aus der eigenen Zusammenarbeit kann ich bestätigen, immer sehr offen, immer sehr mit vorne dabei, wenn es um neue Trends, neue Technologien, neue Geschäftsideen geht. Guten Morgen Max, herzlich willkommen im Major Outcomes Podcast. Schön, dass du da bist.
Mega schön, dass ich hier sein darf. Hallo Johannes.
So, ich habe es gerade schon gesagt, ich hoffe, ich habe in der Vorstellung nichts Wichtiges vergessen, aber spannende Frage ist doch dann sicherlich Thema Familienunternehmen, sicherlich ein großer Schwerpunkt für euch. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dein Interesse an Familienunternehmertum geweckt? Wie bist du in diesem Bereich gelandet?
Ja, gute Frage zu Beginn. War für mich lange gar nicht klar oder hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das kam tatsächlich über meinen Doktorvater, Reinhard Prügel, bei dem ich meine Diss geschrieben habe und der mich dann früher an das Thema rangeführt hat. Und dann habe ich dann irgendwann verstanden, hey, die ganzen coolen Unternehmen, die ich so cool fand im Studium, sei das ein Skigebiet, sei das Sportmarken, sei das Edding als Stifte, habe ich dann langsam mal gerafft, hey, das sind alles Familienunternehmen und die machen ziemlich coolen Scheiß. Und so kam dann die Liebe, ist dann gewachsen, dann vor allem in der Doktorarbeit, weil man dann viel schon mit Familienunternehmen zusammengearbeitet hat und die einfach auch anders ticken. Ne? Und darüber ging es dann auch in meiner Doktorarbeit, warum die denn anders ticken und wie die vielleicht auch anders wahrgenommen werden. Und schon ein sehr besonderer Motor unserer Wirtschaft.
Mhm. Magst du noch ein, zwei Sätze zu sagen zur Doktorarbeit? Was war der Titel oder was waren so wichtige Erkenntnisse für dich daraus?
Dass es auch in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wird. Also ich habe das so an der Schnittstelle zum Marketing promoviert und habe dann wirklich Experimente gemacht, um zu gucken, ob man quasi als Konsument bereit wäre, für Marken mehr zu zahlen oder Marken mehr zu vertrauen, wenn ich sehe, dass sie familiengeführt sind. Und das haben wir mit wirklich sehr vielen Studien gemacht, sehr vielen Experimente, da wurde auch sehr viel publiziert und konnten das deutlich nachweisen, dass wenn ich als Marke das kommuniziere, das meistens positive Effekte hat.
Verstanden.
Genau.
Und wenn wir jetzt von deinem akademischen Hintergrund, deiner Forschung übergehen zu, was du heute machst mit deiner eigenen Beratung, mit Philoneus, bei welchen Themen, bei welchen Herausforderungen unterstützt ihr eure Kunden vor allem?
Genau, also erstmal haben wir uns, glaube ich, ein Jahr lang gesträubt, uns Beratung zu nennen, weil ich selbst bin jetzt nicht der klassische Berater oder wollte in eine klassische Beraterkarriere. Und dann war der einzige Ausweg, selbst eine Beratung zu gründen, die zumindest den Anspruch hat, ein bisschen anders zu ticken. Wenn man sich dann auch noch auf Familienunternehmen fokussiert, ist es nochmal schwieriger, sich Beratung zu nennen. Ich glaube, viele Zuhörer kennen das vielleicht. Es gibt auch eine allgemeine Skepsis gegenüber Beratung, zu Recht. Also ich kann das total nachvollziehen. Deshalb haben wir uns sehr lange einfach auch nur als Begleiter positioniert und es ist letztendlich auch das, was wir machen wollen. Also wir haben, die meisten unserer Kundinnen sind wirklich langfristige Verträge, wo wir wirklich auch E-Mail-Endungen haben von der Organisation, in der wir arbeiten, uns da wirklich als Teil des Teams fühlen. Was machen wir, um deine Frage zu beantworten? Ganz viel rund um Transformation, da vor allem Innovationsaktivitäten. Also wir unterstützen bei Produktinnovation, wir unterstützen bei der Einführung von Innovationsprozessen. Wir machen ganz viele Innovationsworkshops und seit, würde ich jetzt sagen, einem Jahr eben das Thema Zukunft der Arbeit, weil viele im Team noch einen Fuß in der Wissenschaft haben und in der Lehre, helfen wir Unternehmen dabei, eigene Akademien zu bauen, eine Arbeitgeber-Markenstrategie zu finden. Und das geht halt für uns deutlich darüber hinaus, jetzt nur eine Social-Media-Kampagne zu machen, warum man sich bei uns bewerben sollte, sondern das sollte schon ein bisschen mehr Hand und Fuß haben. Das sind so die
Themen. Genau, und ich glaube, es ist also auch aus vorherigen Gesprächen immer wieder miterlebt, dass ihr da an breiter Front und in zahlreichen Bereichen arbeitet, um vielleicht so den Scope, den Fokus so ein bisschen zu verdichten, auch wo wir in der Vergangenheit schon Berührungspunkte hatten. Ja, bei Major Outcomes sprechen wir ja immer wieder über das Thema Unternehmenssteuerung. Wie schafft man es, eine Organisation eine gewisse Richtung zu steuern, gerade wenn sich Rahmenbedingungen immer schneller verändern, wenn die Unsicherheit im Marktumfeld immer größer wird, ja. Wenn sich aber auch intern, ja, du hast gerade das Thema Mitarbeitende angesprochen, da immer mehr Volatilität reinkommt, wie häufig Mitarbeitende vielleicht Rollen wechseln, wie schwer es ist, noch gute Mitarbeitende zu finden. All das stellt ja das Thema Unternehmenssteuerung und Strategieumsetzung vor noch größere Herausforderungen, als es vielleicht in der Vergangenheit schon der Fall war. Vielleicht können wir mal in dem Themenbereich darauf eingehen, wie sich da Familienunternehmen unterscheiden von anderen Organisationen, von Konzernen, von größeren Unternehmen, wo die Gründerfamilie oder dass die Eigentümerfamilie keine Rolle spielt oder keine Rolle mehr spielt. Wie würdest du das beschreiben? Weil da gibt es ja ganz klar Unterschiede, nehme ich an und erlebe ich immer wieder, gerade wenn es um die Planung geht, um die Umsetzung, wie entsteht überhaupt eine Strategie, wie wird Richtung definiert, wie wird definiert, was machen wir als Unternehmen und wo gehen wir hin?
Ja, also voll das spannende Thema, weil erstmal als Familienunternehmen habe ich halt nochmal eine Komponente, die ich in anderen Unternehmen nicht habe, und das ist eben die Komponente Familie. Deshalb ist natürlich auch in der Strategieformulierung spielen die Interessen eines Eigentümers eine große Rolle, die manchmal vielleicht, wenn man das ganz objektiv drauf schaut, vielleicht auch irrational wirken. Wo du sagst, hey, da schwingt so viel Emotionalität mit, dann auch für strategische, richtungsweisende Entscheidungen, dass man X so macht, weil man halt aus der Familie her eine gewisse Emotionalität vielleicht zu einem Standort hat etc. Und dann wird der Standort halt da gemacht, obwohl jetzt eine Standortanalyse à la BCG sagen würde, der Standort sollte lieber in Region B stehen. Ja, das ist schon mal das sehr Spannende an Familienunternehmen. Und das fast noch Spannendere ist letztendlich dieser Entscheidungshorizont. Ne? Man spricht auch, zur Zeit ist es sehr on vogue zu sagen, man spricht von Enkelfähigkeit. Also was Familienunternehmen haben, ist eigentlich, die denken über Generationen hinweg. Und das macht es auch für uns in der Firma so angenehm zu arbeiten, weil ich eben nicht mit einem BMW arbeite, der KPI gesteuert ist und irgendwie auf 3-Monats-Rhythmen Projekte gesteuert werden, was ja auch was Gutes sein kann, darüber diskutieren wir ja gleich. Aber wenn halt alles nach diesen 3-Monats-Rhythmen gesteuert wird, werden vielleicht auch viele Ideen wieder gekillt, die vielleicht länger hätten Zeit gebraucht oder Projekte. Und jetzt haben wir das andere Extrem mit Familienunternehmen, die denken sehr langfristig. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal aus dieser Innovationsbrille drauf schaue, auch sehr schön, weil man natürlich mehr Zeit hat, um Dinge auch wirklich wachsen zu lassen. So, jetzt kann man für beide Argumente wahrscheinlich Vor- und Nachteile finden, aber das macht auf jeden Fall die Besonderheit aus. Die Strategie letztendlich selbst ist natürlich ähnlich wie andere Strategien, weil sie sind ja auch im Markt mit anderen Unternehmen und anderen Marktteilnehmern. Das heißt, es gibt jetzt keine Familienunternehmensstrategie. Ich glaube aber, der Weg hin zur Strategie ist ein komplett anderer.
Ja, das ist interessant. Ich meine, was du beschreibst, die Emotionalität, ein gewisser Bezug zu Themen, Werten, Standorten, das erlebe ich immer wieder, kann er dann in beide Richtungen Kraft entfalten. Ja, das kann vielleicht manchmal, wenn man da kühl als Berater zum Beispiel drauf schaut, nicht immer die objektive, rationale Entscheidung sein oder so wirken, aber gleichzeitig entsteht daraus dann manchmal ein Identifikationsgefühl der Mitarbeitenden am Standort, eine Loyalität zum Unternehmen, eine Strahlkraft, die dann wiederum sich auch nicht so einfach herstellen lässt in so einem nüchternen, vielleicht auch generischeren Unternehmensumfeld. Also insofern ist es für mich immer wieder spannend, wie kann man da die verschiedenen Welten zusammenbringen und das Beste aus diesen Welten kombinieren, weil eine Überzeugung, die ich schon habe, ist das, was man als Familienunternehmen, was du auch hier beschreibst und was es da eben dann auch ganz viele an Stärke und Werten gibt, hat, das kannst du als Konzern oder als größeres Unternehmen, wo regelmäßig auch die genannten Beratungen vorbeikommen, nicht so einfach herstellen. Ja, das lässt sich nicht fabrizieren, schon gar nicht, wenn du dann entsprechend im Kapitalmarkt eingebunden bist. Gleichzeitig kann aber so ein Familienunternehmen natürlich durchaus sich bedienen an Werkzeugen, an Prozessen, an Capabilities, wie man sagt, an Fähigkeiten und Ressourcen, die in anderen Unternehmen dann auch genutzt werden. Und da, wo das zusammenkommt, machen wir immer wieder die Erfahrung, kann was ganz Besonderes entstehen, ne?
Sehe ich komplett genauso. Und Familienunternehmen sind so heterogen, da gibt es alles, ne? Also das jetzt über einen Kamm zu scheren, das wäre jetzt auch wirklich zu einfach. Und das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, das Beste aus beiden Welten, da kann richtig Cooles entstehen. Mit diesem wirklichen Vertrauen, was im Unternehmen ist, mit dieser Emotionalität und trotzdem mit manchen Planungstools da umzugehen und Outcome-Tools ist schon sehr spannend. Und es hat gerade ja auch Corona gezeigt, ne? Also die Planungssehnsucht der deutschen Manager. Also das war für mich, als Corona losging, durch diesen Nebel zu fahren am Anfang, haben es ganz viele beschrieben, unsere Kundinnen. So, wir fahren durch den Nebel. Ich weiß nicht, was übermorgen ist. Ich weiß nicht, was in 2 Wochen ist. Und da fand ich die Familienunternehmerinnen eigentlich schon entspannter und irgendwie hätte ich mich dahinter versammelt als jetzt ein Topmanager, der dann nochmal anders getrieben wird. Ne? Also ich fand diese Nebelfahrt von Familienunternehmen echt spannend, weil die natürlich teilweise auf andere Ressourcen zurückblicken können. Teilweise ist es aber auch eigenes Geld, ne? Da sind wir wieder beim Thema Ownership. Es ist eine höhere Bindung zu Mitarbeitenden, also auch die auch zu halten, auch in Krisenzeiten, ist auch von der Forschungsseite her bewiesen, dass das bei Familienunternehmen definitiv häufiger der Fall ist. Und das war schon spannend. Und jetzt in dieser Corona-Zeit kam aber natürlich auch das Thema, boah, okay, wir müssen auch effizienter werden. Effizienter werden heißt auch, wir müssen uns mehr fokussieren. Fokussieren heißt aber auch, wir müssen uns irgendwie messbar machen. Messbar machen heißt, ich brauche irgendwelche Tools, irgendwelche Outcomes-Measures. Die müssen aber wiederum zu unserer Kultur passen, weil wenn ich jetzt da einführe und sage, ja du, wir machen das jetzt radikal im 3-Monats-Rhythmus, hast du hier die KPIs etc. Und das wäre halt auch so ein Clash of Culture. Also ich glaube, da gilt es halt auch, den goldenen Mittelweg zu finden.
Ja, ja. Also du beschreibst ja auch, was wir wahrnehmen, ja, dass das Bewusstsein und auch der Bedarf nach zwischen Prozessen, Steuerungsmethoden und Ansätzen, das nimmt schon zu. Da wurde gerade in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr viel gemacht. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht nochmal, wenn wir kurz bei allgemeinen so Vor- und Nachteilen dieser verschiedenen Unternehmensarten bleiben und nochmal auf Veränderungen auch eingehen. Ja, ihr begleitet viele Transformationsprozesse und dann jede neue Strategie oder auch jede neue Art, eine Strategie umzusetzen, ist schon ja per se ein Veränderungsprozess. Aber vielleicht auch mal allgemeiner über Veränderungen in Unternehmen und Familienunternehmen zu sprechen. Das Klischee wäre vielleicht, da werden Dinge dann von Generation zu Generation schon lange so und so gemacht. Und da ist auch eine gewisse Meinung und Überzeugung und vielleicht sogar Familienwerte dahinter, warum sich Dinge dann vielleicht nicht so schnell bewegen lassen. Aber wenn wir nochmal konkret auf das Thema Veränderung eingehen, was sind da die Vor- und Nachteile, die du erlebst im Kontext Familienunternehmen?
Ich fange mal mit Vorteilen an. Vorteil ist, dass sie eine wahnsinnige Erfahrung haben, über Generationen hinweg. Das heißt, sie haben schon viele Veränderungen mitgemacht. Letztendlich ist die einzige Konstante in einem Familienunternehmen ist wahrscheinlich die Veränderung. Das heißt, man hat sich immer wieder an neue Marktmechanismen angepasst, man hat sich an neue Gegebenheiten angepasst, an neue Technologien angepasst, weil letztendlich, sonst hätte ich auch keine Tradition. Ne? Also es gibt ja so auch in der Forschung diesen Begriff der Innovation durch Tradition. Ich würde das aber gerne mal umdrehen und sagen, es ist ja eigentlich viel mehr Tradition durch Innovation. Weil wäre ich die letzten Generationen nicht ständig innovativ gewesen, hätte mich ständig wieder verändert, hätte ich auch keine Tradition mehr und wäre nicht mehr am Markt. So, Punkt. Also deshalb, wenn man dann sagt, der deutsche Mittelstand ist weniger innovativ, da bin ich komplett anderer Meinung. So, das ist mal Vorteil, also dieses Erfahrungswissen, ne, dieses Tacit Knowledge, was da auch da ist. Und wenn man das schafft, dauernd neu zu interpretieren, was im Unternehmen schon da ist, weil das ist letztendlich der große Wettbewerbsvorteil, was da über Generationen Fachwissen, Kompetenz aufgebaut würde. So, und jetzt kommt aber der Punkt, das neu zu interpretieren und neue Wege zu gehen, auch da sind Familienunternehmen ultra heterogen. Da gibt es diejenigen, da funktioniert das super, aber es gibt natürlich auch, und das kann man auch ganz offen sagen, die Organisationen, die veränderungsresistenter sind, weil sie halt auch sagen, boah, das haben wir schon immer so gemacht oder schon lange so gemacht und mir wachsen diese neuen, schnellen Themen auch irgendwo über den Kopf und ich verstehe es vielleicht auch nicht mehr ganz in Gänze. Und da ist ein spannender Faktor, der das lösen, was heißt lösen kann, zumindest nochmal einen neuen Schub reinbringt, ist tatsächlich die Nachfolgethematik. Das heißt, wenn Nachfolgerinnen reinkommen, siehst du automatisch eine Bewegung. Mhm. So, zum Thema Veränderung.
Macht Sinn. Und auch das erlebe ich im eigenen Umfeld und eigenen Arbeiten genauso. Das sind dann typischerweise die Schübe oder die Zyklen dann von einer zur nächsten Generation, wo dann Dinge auch wieder anders gemacht werden. Und dann ist ganz spannend, dann bist du auf einmal wieder im Familiären sogar. Ne? Wie arbeiten die Generationen zusammen? Wie sehr wird da der gegenseitige Mehrwert auch anerkannt und dann an manchen Stellen auch aus dem Weg gegangen? Das ist das, was ich dann immer wieder sehe als offensichtlich entscheidend. Ja.
Total. Und das ist auch echt schwierig, dann auch dieses, ich liebe ja dieses Wort Ambidextrie, also diese heißt auf Latein Beidhändigkeit und da gibt es viel Forschung dazu, dass Unternehmen halt auf der einen Seite ihr Kerngeschäft weiterentwickeln sollen und darin echt immer noch mal einen Millimeter besser werden, hier noch mal einen Ticken drauflegen und auf der anderen Seite aber es schaffen müssen zu explorieren, also neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, Opportunitäten zu finden. Und das ist schon spannend. Das machen viele Unternehmen, nicht nur Familienunternehmen, machen das, ohne das jetzt Ambidextrie zu nennen, logischerweise. Aber es ist trotzdem wahnsinnig spannend, weil das Kerngeschäft sich dann oft natürlich, also die Mitarbeitenden, die im Kerngeschäft arbeiten, dann vielleicht auch gar nicht sehen, warum braucht es denn das jetzt, dass wir hier jetzt Geld investieren in neue Geschäftsmodelle? Uns geht's doch gut. Ne? Uns ging es doch auch die letzten 20 Jahre gut. Und da dieses Bewusstsein zu schaffen, deshalb Veränderung ist einfach ein Riesenkulturthema. Und ich glaube auch, da werden wir nachher noch drüber sprechen, das ganze Thema Outcome Measures oder KPIs, OKRs, das ist auch ein Kulturthema. Und das ist, da habe ich die letzten Jahre wahnsinnig die Erfahrung gemacht, am Schluss ist es ein Kulturthema.
Ja, du sprichst es gerade schon an. Wir sind im Major Outcomes Podcast. Wir sprechen viel über Outcome Management, über die Outcome Economy, in anderen Worten, ja, wenn wir jetzt heute die Episode auch auf Deutsch machen, im ergebnisorientiertes Denken, mehrwertorientiertes Denken, mehrwertorientiertes Arbeiten, Planen und kundenmehrwertorientiertes Arbeiten vor allem und auch eben eine Arbeits- und eine Wirtschaftswelt, wo es immer mehr darum geht, dass der Mehrwert im Mittelpunkt steht. Ich kaufe mir als Kunde, wenn ich mir das aussuchen kann, vielleicht nicht mehr zwingend ein Produkt, ein physisches, haptisches Produkt. Ich will einen Mehrwert kaufen. Das nennen wir Outcome Economy und eben, ja, du hast Outcomes, Outcome-Orientierung einige Male gesagt, diese Ergebnis, diese Mehrwert, diese Kundenmehrwertorientierung. Das ist ja auf der einen Seite schon was ich oft erlebe in Familienunternehmen. Kundennähe, diese Identifikation mit dem Kunden ist da sehr da, wird gelebt, über Generationen hinweg auch weitergegeben. Trotzdem gibt's, denke ich, auch immer wieder eine Lücke von, was findet man in so einem Unternehmen vor? Wie wird hier auch über lange Zeit erfolgreich gesteuert? Wie funktioniert dieses Unternehmen? Wie wird die Organisation geführt zu, ja, solchen neuen Ansätzen? Ja, und jetzt führt ihr in eurer Arbeit ja auch neue Steuerungsmodelle, neue Steuerungsprozesse. Wir haben immer wieder in dem Podcast sprechen wir über OKRs zum Beispiel als einen Weg, eine ergebnisorientierte, eine mehrwertorientierte Planung, Zusammenarbeit, Umsetzung in die Organisation zu bringen und zwar in alle Teams zu bringen, dass alle Teams ein Stück weit nochmal diese Fähigkeiten auch erlernen, auf Mehrwert und Ergebnisse zu achten, wenn sie ihre Arbeit Tag für Tag, Woche für Woche planen und weniger in Aufgaben und Terminen und was wird mir jetzt eben vorgegeben, was ich machen muss. Da geht es ja auch um gewisse Fähigkeiten, gewisses Bewusstsein, die man in Organisationen in der Breite vielleicht nochmal mehr stärken möchte. Vielleicht fangen wir da mal an, wenn wir jetzt da tiefer einsteigen. Aber was findest du typischerweise vor? Ja, ich denke, so die klassischen KPIs, eine Bilanz, offensichtlich gibt es in jedem Unternehmen und daraus leitet sich dann auch ab entsprechende Kennzahlen. Aber wo gibt es da vielleicht dann die Lücken oder was findest du initial vor? Was ist da so der Normalfall? Auch wenn ich weiß, und im Familienunternehmen, gerade in Deutschland, hast du natürlich alles und das ganze Spektrum.
Genau, du hast das ganze Spektrum, aber mal so ein paar Highlights, die ich da schon rauspicken kann, die mir sehr oft begegnen, ist das Thema, Ziele überhaupt zu formulieren und runterzubrechen, auch auf verschiedene Abteilungen, ist oft einfach gar nicht so stark vorhanden. Ja, also wenn ich dann jetzt reingehe und Mitarbeitende frage, hey, wisst ihr eigentlich die Ziele irgendwie für dieses Jahr oder diesen Zyklus, Quartal? Und da ist schon oft zu sagen, nee, eigentlich nicht, nee, irgendwie, das wird nicht so kommuniziert. Also wirklich es zu schaffen, eine Vision, die ist oft da und auch eine sehr starke Vision, starker Purpose, das kommt, glaube ich, auch über die Emotionalität der Familie, aber das dann runterzubrechen in Ziele und die auch noch zu verbinden mit Bottom-up, zu sagen, hey, jetzt geht ihr in Gruppen und entwickelt eure Ziele, das finde ich schon seltener, ja, muss man sagen.
Also bist du schon auch, erlebst du das schon auch, dass gerade eben in Familienunternehmen so die Gründer, die Unternehmerfamilie da vielleicht auch viel ausgleichen kann an Identifikation, an Sinnhaftigkeit, an Richtung, an Zugehörigkeit und Zusammenhalt. Weil ich mich immer frage, es gibt ja einen Grund, warum das dort vielleicht auch lange ohne gut funktioniert hat. Ne? Ich glaube, die Umfragen, die Erhebungen, die Statistiken, die wir immer wieder machen, sowohl in Familienunternehmen als auch in Konzernen, das ist überall eine große Herausforderung. Gerade wenn wir da noch nicht in die Zusammenarbeit gestartet sind, ganz normal, dass 60 bis manchmal 80% der Mitarbeitenden sagen, ich weiß nicht, unsere Strategie verstehe ich nicht so ganz und wie ich darauf einzahlen kann, noch weniger. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, in diesen familiengeführten Unternehmen vor allem, wird das Bedürfnis nach Richtung und Identifikation, was Ziele ja dann auch bieten können, vielleicht auch dann aus anderen Quellen gestillt.
Ey, hundertprozentige Zustimmung. Und ich glaube tatsächlich, dass die Richtung wird personifiziert über den Eigentümer oder die Eigentümerin. Das, vielleicht ist es dann keine niedergeschriebene Richtung oder Ziele, aber ich habe so ein inneres Vertrauen in, ja, die geben schon die Richtung vor. Ja, und ich identifiziere mich damit, ich stehe dahinter, ich vertraue da. Und deshalb hast du eigentlich so eine Personifizierung der Ziele oder der Strategie. Ja. Das ist so eine laufende Strategie.
Ja, das ist ein schönes Bild. Warum denkst du, ist das trotzdem wichtig? Ja, also funktioniert es dann auch ohne Ziele? Oder wo kommen Familienunternehmen dann jetzt vielleicht in der Steuerung, in der Art, wie sie ihre Organisation führen? Und am Ende muss man ja auch sagen, was sie damit für Angebote an ihre Arbeitnehmer machen. Ja, was sie für eine Infrastruktur, was sie für ein Umfeld bieten. Warum müssen sich Familienunternehmen da doch auch weiterentwickeln? Wo kommt da vielleicht Druck und Dringlichkeit auf, jetzt auch in der Steuerung neue Ansätze ausprobieren und vielleicht auch an manchen Stellen aufzuholen, wenn man das so sagen mag?
Total, ich glaube, das wird einfach der Druck kommt vom Markt. Ne? Also auf der einen Seite, wie sich die Welt entwickelt, in welcher Geschwindigkeit, also auch zunehmender Innovationsdruck, gleichzeitig weniger potenzielle Kollegen, die auf dem Markt sind, weniger Kolleginnen, also weniger Ideen, weniger Innovation, gleichzeitig steigender Innovationsdruck, heißt, ich muss mich fokussieren, ich muss also effizienter werden und dann kommt das ganze Thema schon, dass da auch ein Professionalisierungsdruck entsteht oder zu sagen, man geht genau in diese Richtung, man muss Mehrwerte schaffen, man versucht die zu messen und man versucht natürlich auch, und ich finde OKRs zum Beispiel, um das mal rauszunehmen als Beispiel, ein riesen Motivationsschub kann das sein, wenn ich Teams enable, zu sagen, entwickelt eure eigenen Ziele. Guck mal, das ist der Nordstern, da geht's hin. Und jetzt entwickelt eigene Ziele, entwickelt eigene Messinstrumente dafür. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Aber braucht eine Begleitung bei der Einführung, weil es auch für viele einfach neu ist. Und sagen, hey, das habe ich noch nie gemacht, warum soll ich das jetzt machen? Aber das sind so Themen, wo ich auf jeden Fall glaube, dass das bei Familienunternehmen jetzt auch verstärkt kommt. Ja. Spannend hier, auch das auch gut, immer diese Anglizismen, das merke ich oft. Ne? Also klar, das gehört zu unserer Arbeitswelt, wie du sie arbeitest, wie ich arbeite. Aber man merkt schon noch im Mittelstand, dass öfters eine gewisse Blockade aufgebaut wird über diese Themen, Tools, die alle mit Anglizismen funktionieren etc. Also ich verfolge auch ganz gerne den Ansatz zu sagen, hey, nee, komm, wir machen jetzt qualitative Ziele und machen darunter, versuchen wir so die zu messen, wie könnte man die messen, anstatt direkt mit diesem riesen ominösen Objective and Key Result
ja, 100%.
Da in die Tür zu fallen.
Ich glaube, das ist ja generell, ne? Mit jeder Methode, mit jedem Ansatz wichtig. Das muss man oft erstmal überkommen. Es geht nicht um die Methode, es geht nicht darum, jetzt irgendeinem Rezept blind zu folgen, sondern es geht um gewisse Prinzipien, die dahinter stecken und die über eine Methode, da soll ja nur ein gewisser Rahmen geschafft werden, dass bestimmte Ideen und bestimmte Ansätze, bestimmte Prinzipien in die Arbeitsweise einfließen können, ja, und wie man das dann am Ende nennt, wie man das auch auf sich selbst anpasst, das ist am Ende wirklich komplett flexibel. Genauso wie ich es vorhin gesagt habe, ja, Outcome Management, die Outcome Economy, viele verstehen das, viele können da was mit anfangen. Ist auch ein Begriff und eine Kategorie, die sich weiter verbreitet. Aber am Ende muss man ja auch, ich glaube, es ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man es verstanden hat, auch was die Essenz ist, wenn man es auch in eigener Sprache, je nachdem, was eben der eigene Kontext, der eigene kulturelle oder sprachliche Kontext ist, für sich runterbrechen und übersetzen kann und dann in dem Fall zum Beispiel eben von einem ergebnisorientierten Arbeiten oder einem kundenmehrwertorientierten Arbeiten und Führen oder einer kundenmehrwertorientierten Strategie auch auszugehen, die eben nicht nur irgendwelche Finanzkennzahlen definiert und so viel Wachstum, sondern wirklich eine klare Positionierung am Markt mit einem klaren Kundenmehrwert bietet. Da glaube ich auch, dass Sprache oft im Weg steht, aber gleichzeitig auch ein ganz mächtiges Werkzeug ist, ein Katalysator, wenn man das überkommt und so ein bisschen durch den Dschungel an Frameworks und Begriffen durchschneiden kann. Ja.
Voll, komplett, ja.
Ich höre schon so raus, was du sagst, es ist vor allem die Arbeitnehmerseite und der Arbeitnehmermarkt, ne, dass da ganz, ganz viel Druck herrscht. Das nehme ich auch so wahr. Ich glaube, wenn wir über Outcome Economy sprechen und wie jetzt Digitalisierung auch Geschäftsmodelle verändert, neue Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich macht, ich denke auch da passiert natürlich ganz, ganz viel, dass auch unsere Familienunternehmen sehen, wir sind vielleicht hervorragende Maschinenbauer, aber wie sieht denn eigentlich eine Welt und ein Markt in 10 Jahren aus, wenn unsere Kunden gar nicht mehr unsere Produkte, unsere Maschinen kaufen, sondern nur noch für den Mehrwert, die Ergebnisse, die Outcomes dieser Maschinen bezahlen wollen? Behalten wir die Maschinen dann? Ja, dann müssen wir aber eine viel mehr service- und dienstleistungsorientierte Organisation werden. Dann haben wir auf einmal neue Preismodelle mit wiederkehrenden Abonnements, Subscriptions, ja, also da tut sich unglaublich viel und ich denke, auch hier merken wir an vielen Stellen, Familienunternehmen sehen, wenn sich Geschäftsmodelle verändern, wenn sich Märkte so grundsätzlich verändern und wir da weiterhin eine Rolle spielen wollen und nicht nur Zulieferer von Produkten werden, aber immer weiter zurückgedrängt werden, wenn es darum geht, relevante Kundenbeziehungen zu haben und direkt nah am Kunden zu sein, weil das haben dann ja immer mehr die Plattformen, die den Mehrwert vermitteln und nicht unbedingt die Hersteller der Maschinen. Auch da merke ich, ist es eine Richtung, aus der Veränderungsdruck kommt, weil wir wollen nicht zu sehr mit irgendwie akademischen Begriffen und Theorien um uns herum schmeißen, aber Conway's Law ist was, wo viele über unsere Kunden drüber sprechen, dass die Struktur deiner Organisation und die Art, wie du steuerst und kommunizierst, immer sich dann auch wiederfindet in den Produkten und Dienstleistungen, die du am Markt anbietest. Und wenn die sich am Markt grundsätzlich verändern müssen, muss sich auch die Art, wie du steuerst und kommunizierst, wie du aufgebaut bist, grundlegend ändern. Ich denke, das ist eine Richtung, die andere aber ganz klar der Grund, warum Menschen vielleicht früher auch noch lieber und längerfristig beim Familienunternehmen gearbeitet haben. Da verändert sich jetzt gerade auch sehr vieles. Nicht nur durch Remote und überall arbeiten, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Und da nehme ich auch wahr, ist wahrscheinlich das Bewusstsein im Moment noch am größten. Warum müssen wir auch die Infrastruktur und unser Angebot an den Markt, an den Arbeitnehmermarkt nochmal überdenken oder zumindest weiterentwickeln. Ne?
Genau, und wenn man Conway's Law, also ich bin da totaler Fan von, hernimmt, dann würde man ja den Rückschluss machen, dass es Familienunternehmen aufgrund ihrer Struktur und ihrer Historie sehr schwer haben, ein agiles, cooles Produkt, plattformgetrieben, Kundenerlebnis im Zentrum zu erstellen, sich wahnsinnig schwer tun. Und das ist halt die große Frage, ist das so? Ne? Und wie schaffst du diesen Übergang, dass du es trotzdem schaffst? Oder vielleicht da sogar Vorteile findest, dass du es schaffen kannst? Ja. Aber ja, bin ich voll bei dir. Das ist eine super spannende Thematik.
Ja. Ja. Lass uns vielleicht so nochmal aus eurer Erfahrung, aus eurer Arbeit auch mal einsteigen. Wenn du jetzt ein familiengeführtes Unternehmen bist, wenn du ein familiengeführtes Unternehmen hast und mit euch dann anfängst zu arbeiten, wie kann man anfangen, über neue Arten der Führung, der Steuerung nachzudenken? Ja, ich glaube, eine große Frage ist immer so der Einstieg. Wenn wir über Ergebnisorientierung, wenn wir über Mehrwertorientierung sprechen, wenn wir darüber sprechen, wir können nicht mehr einfach nur dieselben Maschinen immer effizienter machen, sondern es muss grundsätzlich, wenn wir unseren Innovationsgeist auch bewahren wollen, müssen wir den Mehrwert in den Mittelpunkt stellen von allem, was wir tun, unserer Strategie, und dann auch schauen, was können da vielleicht ganz neue Arten an Produkten und Dienstleistungen entstehen. Die Frage ist, was ist der Einstieg? Ja, weil wenn wir jetzt über Innovation, Geschäftsmodelle sprechen, das sind ja sehr, sehr, sehr große Themen. Und du hast jetzt vorhin das Thema Ziele schon als eines genannt. Du hast gesagt, es braucht Klarheit, und bisher ist vielleicht der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie ein laufendes Set an Werten und Zielen. Das wird in diesen Personen verkörpert. Sind Ziele für dich dann mit der beste Einstieg, zu sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal explizit, unsere Führung, unsere Steuerung über Ziele? Oder was gibt es für andere Ansatzpunkte?
Also wir steigen super gerne echt sehr spielerisch ein. Auf Eigentümer-, Geschäftsführerebene mit spielerischen Workshops. Wir haben zum Beispiel einen, der nennt sich Kill Your Company. Das macht dann denen auch allen sehr viel Spaß, weil dann setzen wir uns einen Tag hin und bauen Startups, die quasi deren Geschäftsmodell obsolet machen. Mhm. Und das sind dann genau die Themen, die du vorhin aufgeworfen hast. Auf einmal reden wir über eine Plattform, die letztendlich den Maschinenbauer obsolet macht, ja, weil die nur noch die Mehrwerte rauskaufen wollen. Und das macht ihnen dann so viel Spaß, und dann entsteht auch sehr oft irgendwo eine gewisse Erkenntnis zu sagen, naja, spannend, da müssen wir selber mal was machen, ja. Und also dieses Mindset shapen, ja, also ich nenne das jetzt mal wieder, sorry, Englisch, so setting the stage. Also einmal spielerisch irgendwie das Mindset darin polen, dass wir da was machen müssen, ist der eine Weg. Der andere Weg ist tatsächlich oft auch über Mitarbeitende getrieben, dass Mitarbeitende, die haben ja oft die neuen Themen auf dem Schirm. Die sagen, wir müssen da was machen, wir müssen da was machen. Und wenn man hier auch schafft, dieses Gehör, diesen Menschen Gehör zu finden oder Gehör zu geben, sei das über Hackathon, sei das über Innovationsfestival, sei das über externe Projekte, dann ist es so, das sind so zwei Ansätze, einmal von oben, einmal von unten, solche neuen Themen anzugehen. Und auch, by the way, OKR sind in dem Praxisbeispiel, wo wir mit euch zusammenarbeiten, also die Weiße Arena Gruppe in der Schweiz, also ein Skigebiet, einmalig in Europa, weil sie quasi alles aus einer Hand machen, also von Skischulen über Bergbahnen, über Restaurants, über Hospitality, über Hotels und so weiter und so fort. Das kam auch in ein Projekt, einmal getrieben vom Präsident, weil er OKRs kannte und sagt, das braucht er, das sieht er bei ihnen sinnvoll. Und dann aber auch viele Mitarbeitende, die gesagt haben, ja, das ist total richtig. Natürlich gibt es da auch wieder Widerstand von anderen Mitarbeitenden, die sagen, sehe ich nur nicht. Und da muss man eben reingehen in Workshops, ne? Und dann sagen, hey, warum macht es nicht doch Sinn, selbst als Pistenrettungsdienst sich zu überlegen, was ist der Mehrwert meiner Kunden? Ne? Und was ist die Value Proposition in der Mitte? Und an welchem Objective will ich arbeiten? Und das ist dann schon ein sehr schöner Prozess, wo du siehst, zwei Effekte, die ich liebe an OKRs in dem Beispiel. Es ist auf einmal in einer Organisation, die ultra heterogen und komplex ist, schaffst du es, eine gewisse Transparenz reinzubringen. Also ich sehe auf einmal die andere Abteilung und was für Ziele die arbeitet. Wow. Also das ist für mich immer so, immer noch, auch wenn man es nicht glaubt, für mich so einer der größten Mehrwerte für eine Organisation, diese Transparenz zu schaffen, diese Silos einzureißen. Und das andere ist halt, eine Fokussierung reinzubekommen. Ja. Weil du hast ein Unternehmen, und ich würde sagen, in Familienunternehmen sehr viele Zombie-Ideen. Also so Zombie-Ideen sind so Ideen, die müssten schon lang, dürfte es die nicht mehr geben, aber die schaffen es immer wieder zu überleben. Die können getrieben sein von der Familie, die können getrieben sein von einer Abteilung, die überleben aus irgendwelchen politischen Gründen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Ideen, die nennen sich dann Ghost-Ideen. Da hat einer meiner besten Freunde da seine Promotion zugeschrieben. Das sind dann eben die Ideen, die eigentlich richtig wären, aber die sieht keiner. Und du kannst dir halt über solche Tools dann schon auch nochmal mehr Sichtbarkeit geben.
Ja, absolut. Und ich glaube, ja, wenn wir über Familienunternehmen sprechen und Unternehmertum im Allgemeinen, scheint es mir da schon so, als würde das Unternehmerische dort auch länger und weiter verbreitet noch am Leben erhalten werden können. Und das finde ich das Schöne an eben solchen Methoden wie OKRs oder wie auch immer man dann das nennen möchte am Ende, aber so eine ergebnis- und mehrwertorientierte Steuerung und Planung, die hoffentlich auch eine kundenmehrwertorientierte Strategie, eine Unternehmensrichtung herunterbricht auf die Teams. Das ist ja auch ein Werkzeug, um unternehmerische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken in der Organisation überall zu stärken. Wenn alle nicht nur die Transparenz haben, die du gerade beschreibst, wer macht was, wer schafft für welche Kundengruppen welchen Mehrwert, wer möchte auch was erreichen, wie müssen wir uns da gegenseitig unterstützen, wer braucht was von wem, sondern überhaupt immer wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit sich diese Fragen zu stellen. Ja, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, das ist ja oft, dass man alle 3 bis 4, manchmal am Anfang vielleicht auch nur alle 4 bis 6 Monate sich immer wieder diese Frage stellt, wo wollen wir als Unternehmen hin und was wollen wir im nächsten Zyklus, auf den nächsten Zeithorizont hin an Mehrwert schaffen? Was können wir beitragen zur Richtung des Unternehmens und zu unserem Unternehmenszweck? Und was ist gerade jetzt wichtig, was wir an Mehrwert schaffen müssen für unsere Kunden? Und manchmal können das ja auch interne Kunden sein. Also das, wie du gemeint hast, ja, diese interne Transparenz schafft da irgendwie auch im besten Fall nochmal ein anderes Miteinander und eine bessere teamübergreifende Zusammenarbeit. Und wenn man das gut einbettet, ja, und unsere Erfahrung ist, so eine Einführung einer neuen Steuerungsmethode, eines neuen Ansatzes, hängt immer auch sehr davon ab, wie gut kann man erklären, warum machen wir das jetzt? Ja, was ist da das Narrativ? Warum ist das ein Werkzeug für uns? Wie machen wir das zu unserem Werkzeug? Dann geht es aus meiner Sicht eben ganz oft auch darum, eben dieses Unternehmertum, das vielleicht ein Gründer oder eine Unternehmerfamilie verkörpert, in die Hände aller zu geben und überall in der Organisation auch nochmal mehr zu multiplizieren, dass alle Familienunternehmer und MitunternehmerInnen sein können. Ja,
das ist ja, Johannes, ein Ansatz, der gut 100%. Also ich sage ganz oft, auch in meinen Vorträgen, hinten raus, die Punchline ist doch, lasst uns alle zu Unternehmer werden. Also jeden Mitarbeiter Unternehmerin werden lassen, weil wenn du jetzt mal eine Definition liest, ne, ich glaube aus dem Umsatzsteuergesetz oder so, da steht da, ein Unternehmer oder Unternehmerin ist letztendlich, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Und das ist doch genau der Punkt. Selbstständig ausüben, selbstständig sich Ziele geben, ne, also dieses Ownership erlangen im Unternehmen und zu sagen, hey, ich will unternehmerisch handeln. Ist also der Unternehmer, die Unternehmerin ist ja nicht zwangsläufig die Person, der das Unternehmen gehört. So, wenn wir es schaffen, und da gab es in den 80er Jahren schon Ansätze in Amerika, ich glaube, es war eine Chips-Firma, also die so Kartoffelchips herstellen. Mhm. Ich glaube, der hat mal ausgerufen so, ich weiß nicht, wie er das genannt hat, irgendwie, ich glaube, Become the Entrepreneur oder sowas. Und da konnten dann auch lauter Mitarbeitende Ideen einreichen. Und ich glaube, eine Idee ist dann sogar bislang heute das bestverkaufteste Produkt, die da rauskam. Und deshalb genau das, was du sagst, da stehe ich völlig dahinter.
Ich schaue gerade auf die Zeit und wir müssen langsam schon wieder zum Ende kommen. Du hattest vorhin das Kundenbeispiel erwähnt, die Weiße Arena-Gruppe. Auf jeden Fall super interessantes Beispiel. Da empfehle ich, mal reinzuschauen und können wir vielleicht auch 1, 2 Links in die Shownotes zu dieser Folge packen. Präsident und den Verwaltungsratmitglied Reto Gürtner, auch ganz, ganz inspirierender Unternehmer, ja, den ich da kennenlernen durfte. Also das ist wirklich ein tolles Beispiel, wie jede Art von neuer Idee in Unternehmen immer wieder reingebracht werden kann und dann eben auch, wenn es um die neue Arbeitswelt geht und neue Formen der Unternehmenssteuerung, auch in einem Skigebiet und in einer solchen Gruppe, wo man das vielleicht auf den ersten Blick nicht erwarten würde, tolle Dinge erreichen kann. Also das ist ein super Beispiel. Zum Abschluss, wenn wir jetzt über Steuerungsmodelle, Methoden wie OKRs, ergebnisorientiertes Planen und Zusammenarbeiten sprechen, wo stehen sich, und das die kritische Frage muss ich nochmal stellen, wo stehen sich dann vielleicht die Unternehmer dann doch manchmal da selbst im Wege, ja, weil ein Stück weit heißt das ja auch hier, wenn man sagt, alle Unternehmen, alle Teams sollen selbst ergebnisorientiert arbeiten und planen und bottom-up aus der Organisation heraus Ideen entwickeln. Manchmal heißt es ja zum Beispiel auch ein Loslassen und ein Mehr an Vertrauen. Da will ich dir jetzt aber nur einen Anstoß geben. Vielleicht geht deine Antwort auch in eine ganz andere Richtung. Also was für Herausforderungen siehst du konkret im Kontext OKRs, neue Steuerungsmodelle einzuführen in einem solchen Unternehmensumfeld?
Ja, also hast du schon richtig gesagt. Also ich glaube, das Thema Loslassen oder sich dann am Ende dann doch zu sagen, ich bin der Eigentümer, ich entscheide jetzt doch ganz anders, das frustriert natürlich, ja, die Teams. Und ich glaube, Mitarbeiterinnen eines Familienunternehmens haben schon auch eine hohe Frustrationstoleranz. Und ich glaube, da steht man sich dann oft selbst im Weg. Oft steht man sich auch selbst im Weg im Thema Nachfolge, also das nicht loslassen können. ist generell natürlich ein großes Thema. Es gibt in der Psychoanalytik eine Theorie, die heißt, glaube ich, der Laios-Komplex. Und das ist, die thematisiert eigentlich genau das, letztendlich die Angst vom Vater vor dem Sohn sozusagen, ja. Oder vor der Tochter oder Mutter vor Tochter, ne? Also ganz geschlechterunabhängig.
Ja, ich musste daran denken, eben, als du jetzt diese Zombie-Ideen und Zombie-Projekte erwähnt hattest vorhin, ganz oft entstehen die ja auch dann, kommen vielleicht aus der Führung, von einer Geschäftsführung und werden dann in einem Familienunternehmen eben vielleicht aus einer entsprechenden Überzeugung auch lange, lange weitergetrieben. Und da erlebe ich immer wieder, da kann das dann auch Friktionen verursachen. Ja, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen so arbeiten, wir wollen unsere Mitarbeitenden zu UnternehmerInnen machen, wir wollen denen Werkzeuge in die Hand geben, selbst mehrwertorientiert überall immer wieder neue Ideen zu entwickeln, das Unternehmen gemeinsam voranzubringen, dann muss man natürlich auch überlegen, mit welchen Prinzipien, mit welchen Werten arbeiten und steuern wir bisher als beispielsweise Unternehmerfamilie und was hat das für Auswirkungen, beziehungsweise wo gibt es da offensichtliche Reibungspunkte? Also das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre für mich, dass auch wenn man solche neuen Methoden bewertet, proaktiv am Anfang zu überlegen, warum wird es nicht funktionieren? Ja, warum könnte es nicht funktionieren? Weil jeder neue Ansatz da ist immer auch ein bisschen ein Spiegel für die eigene Organisation. Und ich sage immer, es wird definitiv nicht funktionieren am Anfang. Es geht dann darum, wie er damit umgeht. Ja, dann zu erkennen, überall, wo es nicht funktioniert, zu erkennen, da reiben sich bestimmte Prinzipien, so wie ihr jetzt in Zukunft eigentlich arbeiten wollt, mit wie ihr bisher gearbeitet habt. Da gibt es jetzt irgendwie eine Friktion. Und jetzt geht es darum, wollt ihr das überkommen? Wollt ihr da was verändern? Oder nehmt ihr diesem neuen Ansatz vielleicht auch die Glaubwürdigkeit? Und du hast gerade gesagt, schafft Frustration in der Belegschaft, weil es da eben so offensichtliche Widersprüche gibt in den Werten. Und am Ende geht ja auch Unternehmenssteuerung, Führung, Management und Organisationsdesign immer wieder zurück auf nicht nur ein gewisses Menschenbild, sondern eben bestimmte Werte, bestimmte Prinzipien, denen man sich verschreibt oder eben nicht. Ne?
Ganz genau.
Wir haben jetzt immer noch eine Abschlussrunde. Alle Gäste im Podcast, alle Gäste bei Major Outcomes stellen wir dieselben 4, 5 Fragen. Da steige ich jetzt direkt ein. Bücher. Welche Bücher hast du kürzlich gelesen, die für unsere Zuhörer hier vielleicht relevant und interessant sein könnten? Packen wir dann auch in die Shownotes hier unter diese Episode.
Österreichischer Publizist, Mitgründer der Brand 1, Wolf Lotter, sein Buch Zusammenhänge.
Sehr gut. Podcasts. Wir sind hier in einem Podcast. Hörst du Podcasts? Gibt es irgendwelche anderen Podcasts, die du am liebsten hörst, die du empfehlen würdest?
Genau, also neben deinem natürlich, Johannes, gibt es noch einen weiteren. das ist von Scott Galloway, also der Professor von der New York Stern School. Der hat einen Podcast namens Prof. G. Und den finde ich äußerst inspirierend. Also ist einer meiner Top-Inspirationsquellen, würde ich sagen.
Ja, da würde ich noch eine Empfehlung dranhängen. Er hat auch einen zusammen mit Kara Swisher, auch bekannte ja, Tech-Journalistin, Pivot. Den höre ich auch gerne. Ja. Dann haben wir zwei Empfehlungen, ja, wenn ich mich da dranhänge.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gerne sogar.
Und vielleicht, das ist mir vorhin gekommen, weil du hast von Enkelfähigkeit gesprochen, als wichtiger Begriff, wo es nicht nur um Arbeiten und Traditionen, Unternehmen weitergeben, Werte weitergeben über Generationen hinweg geht, sondern wo es auch stark um Nachhaltigkeit geht. Auch dazu gibt es einen Podcast. Ich glaube, gerade aus dem Unternehmensumfeld von Haniel kommt da ja viel. Können wir vielleicht auch reinpacken. Sehr, sehr interessante Inhalte. Und genau, ich dürfte da die Katharina Peterwert, die bei Haniel für People und Strategy verantwortlich ist, kennenlernen. Damals noch, als sie im Team von Herbert Diess war bei VW, für Corporate Development verantwortlich, die sich eben auch sehr diesem Thema Enkelfähigkeit verschreibt. Das heißt, die Themen, über die wir heute gesprochen haben und vor allem mit Fokus auf Nachhaltigkeit und eine grüne Wirtschaftswelt, ist das nochmal eine Empfehlung, glaube ich, auch mal tiefer einzusteigen in diese Richtung. Gibt es sonst, ich habe jetzt ein Beispiel gegeben, noch andere Persönlichkeiten, die dich inspirieren, die auch jetzt im weiteren Sinne im Kontext der Themen, über die wir heute gesprochen haben, interessant wären, vielleicht hier mal einen Podcast einzuladen?
Ja, du hast die Person vorher schon erwähnt, weil ich das echt auch nochmal hier eine Lanze brechen will bei diesen ganzen Diskussionen zum Thema Familienunternehmen, doch oft das Alter thematisiert wird. Ah, der alte Patriarch kann ich loslassen und versteht die neuen Tools nicht oder was weiß ich. Und ich sage, hey, das hat überhaupt gar nichts mit Alter zu tun. Also da habe ich wirklich tolle Gegenbeispiele. Und eins meiner Lieblingsgegenbeispiele, hast du vorhin schon erwähnt, das ist Präsident und Verwaltungsratsvorsitzender der Weißen Arena Gruppe, Reto Gürtner, der sehr visionär und innovativ unterwegs ist, großer Verfechter von OKRs ist. Und das wäre, glaube ich, für viele Zuhörer ein spannender Gast.
Dann fragen wir den vielleicht mal an. Vielen Dank.
Wäre eine gute Idee.
Vielen Dank für deine Zeit, Max. Hat sehr Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit dann mal fortführen. Gerne auch hier im Podcast. Und dann verabschiede ich mich aber für heute erstmal. Danke dir.
Johannes, ich hab zu danken. Ciao.
Thanks for tuning in today. If you found this episode valuable, please subscribe to the Major Outcomes podcast on Spotify, Apple Podcasts, or any other major platform you might be using. Also, we'd be excited if you'd leave us a review. This helps us grow the community and spread the outcome mindset. See you on the next episode.